Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Es ist Montag, der 5. Januar 2026. Allen unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle vorweg erstmal ein frohes neues Jahr. Wir melden uns etwas früher als geplant, diese Woche schon an Montag, und zwar mit einer Spezialausgabe vom Podcast Die Lage International mit mir, Steffen Gassel, und mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Gassel.
Der Anlass, warum wir jetzt eine Spezialausgabe diese Woche schon am Montag machen, liegt natürlich auf der Hand. Vorgestern Morgen am Samstag wachten wir hier in Deutschland zu der Nachricht auf, dass Donald Trump eine Invasionstruppe nach Venezuela geschickt hat und den dortigen Staatschef und Machthaber Nicolas Maduro samt Ehefrau hatte entführen lassen. Inzwischen ist Maduro via Guantanamo Bay per Flugzeug in New York gelandet. Dort soll ihm und seiner Frau in den kommenden Wochen, Monaten der Prozess gemacht werden wegen Vorwürfen, die mit Drogenschmuggel in die USA zu tun haben. Da hat jetzt also die Supermacht Amerika ein Land in einer Gegend, die sie als ihren sozusagen regionalen Hinterhof betrachtet, angegriffen, ohne dass das Parlament vorher gefragt worden wäre, auch ohne dass die Vereinten Nationen irgendeine Rolle gespielt hätten, irgendetwas autorisiert hätten, so wie das eigentlich ja im internationalen Recht vorgesehen ist. Herr Mölling, mit welchen Gedanken haben Sie das verfolgt? Was bedeutet das auch für den Rest der Welt?
Wir beobachten, wie sozusagen die alte und die neue Welt da sind, quasi parallel. Also auch in dem, wie Sie es anmoderiert haben. Sie haben eben noch auf der einen Seite über das Völkerrecht gesprochen, auf der anderen Seite über den Hinterhof. Das sind ja zwei Dinge von zwei unterschiedlichen Welten. Wenn es das Völkerrecht gibt, dann gibt es keinen Hinterhof. Gleichzeitig gibt es diesen Hinterhof ja aber offensichtlich ja schon faktisch. Und das Völkerrecht ist irgendwie dann in diesem Fall zumindest doch nicht mehr da. Also ich glaube, wir sehen, weil das so eine wichtige Kategorie ist, das Völkerrecht, darüber haben wir, glaube ich, auch in den letzten Folgen öfter schon mal gesprochen, wir sehen, glaube ich, dass dieses Völkerrecht sich in seiner regionalen Bedeutung, also für wen gilt es noch, sich immer weiter quasi zurückzieht oder zurückziehen muss. Es wird zurückgedrängt durch eine andere Vorstellung davon, was Macht ist oder wie Macht ausgeübt werden darf oder wohl auch die Grenzen. Ich glaube, das ist es ja. Recht ist ja dazu da, um Machtgrenzen zu setzen. Wo Machtgrenzen gesetzt werden und wodurch eigentlich? Und in Venezuela ist es das offensichtlich, also ganz offensichtlich eben kein Recht oder kein Rechtsstaat, auch wenn die USA jetzt versuchen, den Eindruck zu erwägen. Das ist ja auch ganz wichtig. Also zumindest der Eindruck des Rechts, staatlichen Handels oder des richtigen, des rechtlich korrekten Handelns ist nicht unwichtig für die USA, weil sie ja sagen, ne, das ist ja quasi eine Maßnahme, um einen Verbrecher vor ein Gericht zu stellen. Also das braucht es irgendwo in der Erzählung immer noch interessanterweise.
Und was glauben Sie, steckt wirklich dahinter? Was ist da Ihr Eindruck, wenn dieser rechtliche Rahmen, wir haben hier einen verbrecherischen und illegitimen Staatschef, den wir sozusagen einem Gericht zuführen, damit Recht gesprochen werden kann, wenn das nur sozusagen ein Vorwand ist oder ein äußerer Rahmen, aber nicht der Kern der Sache.
Ja, da schlagen, glaube ich, die Spekulationen gerade hoch und wir sind, das ist, glaube ich, auch immer das Schicksal von solchen Sondersendungen oder wie auch immer man das nennen will. Also, dass wir jetzt sehr schnell kommen, heißt, dass wir auch mitten in der Entwicklung einer Geschichte und der Erzählung dieser Geschichte drin sind. Ja, also unterschiedliche Seiten versuchen gerade diese Geschichte für sich anderen zu erzählen, also in ihrem Sinne anderen zu erzählen. Also die USA, die einstellen, wie zum Beispiel Russland und China, quasi jetzt die illegitime Handlung in den Vordergrund, also hier sozusagen das Völkerrecht dann wiederum oder sozusagen das, was man vereinbart hat, was man tut oder was man nicht tut, werfen damit Widersprüche für sich selber natürlich gleichzeitig auf. Die USA erzählen das sozusagen als eine Art von verlängertem Rechtsakt und die Europäer versuchen sich gerade noch zu sortieren. Die einen sagen, ganz klar, dass das sozusagen ein Bruch des Völkerrechts ist, die anderen nicht. Worum geht's Trump bei der ganzen Geschichte? Wir wissen, dass diese Aktion sehr lange geplant worden ist. Das heißt, es scheint hier wirklich darum zu gehen, an die Rohstoffressourcen Venezuelas zu kommen, sei es direkt physisch durch amerikanische Unternehmen oder aber durch das Einsetzen einer Regierung, die einem genehm ist. Das ist jetzt meine Spekulation, basiert aber zu einem gewissen Teil auf den Äußerungen, die Trump gemacht hat. Es gibt noch andere Erwägungen in dem Zusammenhang, nämlich die Frage, ob es darum geht, damit auch China und den Einfluss Chinas zurückzudrängen. Russland taucht in dem Zusammenhang interessanterweise nicht auf, obwohl es mit Venezuela schon lange, paktiert, sich eingekauft hat, sich den guten Willen Venezuelas eingekauft hat. Also von daher, da gibt es noch viele Dinge, die sehr naheliegend sind. Also ich halte das für plausibel, was die amerikanischen Zugänge zu den Rohstoffreserven Venezuelas angeht und damit auch den Einfluss, den man damit in Richtung Kuba bekommt, weil wenn man das kontrolliert, also wenn man die Rohstoffreserven kontrolliert, offensichtlich man Kuba mit indirekt kontrollieren kann, weil es offensichtlich von den Ölexporten Venezuelas bislang abhängig gewesen ist, ich schätze mal in seiner Energieproduktion. So, das ist so ein Teil der Kette. Ich will damit nicht sagen, dass das die gesamte Kette und die gesamte Lage ist dessen, warum die Amerikaner das zum jetzigen Zeitpunkt machen. Letzter Punkt nochmal, den will ich nochmal nach vorne holen. Das Wichtigste ist, das ist ein längerer Plan, der dahinter steht. Das ist nicht Wild West im Sinne von, wir schießen halt einfach mal wild durch die Gegend. Das ist von langer Hand geplant gewesen. Das heißt also, es gibt hier auch einen Plan, der für diesen Fall als auch für andere Fälle verfolgt wird.
Sie haben gerade schon kurz angesprochen, die Reaktion der Europäer war ja sogar im Wording, glaube ich, fast identisch, ob es nun Friedrich Merz oder Keir Starmer oder Emmanuel Macron oder Kaya Kallas war. Und sie war ziemlich zurückhaltend. Einerseits stand da zwar irgendwo im vierten oder fünften Satz, das Völkerrecht ist weiter der Maßstab aller Dinge. Und andererseits stand da aber auch ganz vorneweg erstmal komplex zu beurteilen und Maduro war ein illegitimer Machthaber, dem man jetzt keine Tränen nachweinen muss. Und ausgerechnet Leute wie Marine Le Pen oder ihr Parteispitzenmann Bardella oder auch Nigel Farage in Großbritannien, also die Rechtspopulisten traten auf einmal, also neben Russland und China international, als diejenigen auf, die sozusagen die Normen des Völkerrechts und staatlicher Souveränität hochhielten. War das eine kluge Reaktion sozusagen der Mainstream-Politiker oder zeigt es letztlich, dass sie in der Zwickmühle sind und gar nicht anders können?
Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also sie sind in der Zwickmühle aus vielen unterschiedlichen Erwägungen. Ich will vielleicht erstmal die so sympathischen Beileidsbekundungen der französischen Rechten einsortieren. Hier spricht natürlich nicht der französische Freiheitswille und die große Internationale und der europäische Geist, sondern hier spricht Moskau. Ja, hier geht es darum, den Riss zwischen den Amerikanern und Europas so weit zu vertiefen, wie es irgendwie geht, um mehr Einfluss in Europa zu bekommen und den Einfluss der USA zu verdrängen. Das ist das, worum es hier im Grunde geht. Und man sieht hier gerade eine große Chance. Und natürlich kommen dann die europäischen Regierungschefs ins Spiel und zahlen sozusagen auf dieses Spiel auch noch ein oder helfen sogar noch bei dem Spiel, weil sie eben butterweich um die Ecke kommen. Marine Le Pen hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Regierungsverantwortung, kann die auch nicht übernehmen, weil sie eine Straftäterin ist und dementsprechend auch kein Regierungsamt Gott sei Dank mehr einnehmen kann. Ich will gar nicht sagen Marionette, der Mann ist wirklich nicht doof. Bardella wird man sehen, was er daraus machen kann. Aber die beiden können natürlich frei handeln. Ne? Die sind Opposition, alles wunderbar. Die europäischen Staats- und Regierungschefs und auch Frau Kallas sitzen in der Abwägung zwischen, okay, wie stark hauen wir da jetzt drauf? Was müssen wir eigentlich noch erreichen mit Blick auf die Ukraine? Also die europäischen Staats- und Regierungschefs verfolgen in der Gesamtgemengelage der unterschiedlichen Ziele völlig andere Ziele, als das die europäischen Rechten zum jetzigen Zeitpunkt tun. In Klammern interessant, die deutsche AfD hat sich zurzeit noch gar nicht dazu geäußert oder eher in Richtung Merz geäußert, nach dem Motto, wäre eine komplexe Sachlage, man müsste sich nochmal zusammenraufen. Also das ist ein schöner deutscher Sonderweg, den die Rechte hier sozusagen in Deutschland betritt, der sich an anderen Punkten auch schon angekündigt hat, aber wir wollen jetzt nicht vom Thema abschweifen. Aber das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir da sehen. Ich glaube, das war vorherzusehen, dass kein Regierungschef eines wichtigen europäischen Landes sich dahinstellen wird und als erstes sagen wird, Donald Trump, was bist du für ein Verbrecher, dass du das Völkerrecht brichst, und so geht, so macht man das im Grunde genommen nicht. Dass die Opposition das beklagt, ist auch völlig normal. Aber ich glaube, in der Güterabwägung, was will ich jetzt eigentlich von Trump? Ich will von Trump vor allen Dingen, und das ist für meine Sicherheit wichtig, dass er bei der Ukraine am Ball bleibt. Der Case der Ukraine ist jetzt so lange aufgebaut worden. Also die ganze Geschichte mit den vergeigten Treffen. Und jetzt war Zelensky bei Trump und hat das alles weiter sozusagen konstruktiv gewendet. Trump lässt sich zitieren in den letzten Tagen wieder mit kritischen Stimmen in Richtung Putin. Also alles das, will man das jetzt aus dem Fenster werfen, dafür, dass man eine Presseerklärung rausgibt und sagt, der amerikanische Präsident ist ein Idiot oder ich mag den nicht, weil Donald Trump ist ja jetzt nicht der Feingeist, der zwischen den Zeilen liest in dem Zusammenhang. Ne? So, das ist, glaube ich, die politische Frage, die man sich stellen muss, und darauf kann man sehr unterschiedliche Antworten finden. Man muss sie bloß verantworten können. Ne? Also ob man für diesen Moment der Aufrichtigkeit das sicherheitspolitisch-strategische und auch richtige Ziel zu versuchen, der Ukraine zu helfen, unter den Bus wirft, oder zumindest gefährdet, so muss man es ja sagen, unter den Bus hat man es nicht geworfen. Ich glaube, das ist eine der Fragen, die hier mit drangehangen hat an der Balance, warum man etwas geschmeidiger und nicht so zähnefletschend auf Donald Trump reagiert hat.
Was ich auch bemerkenswert fand, sozusagen bei aller öffentlich vorgetragenen Kritik im Nachhinein aus Moskau und aus China, war, dass sowohl China als auch Russland ganz offensichtlich doch überrumpelt war. Obwohl, wie Sie ja beschrieben haben, sich das lange angekündigt hat, dieser dicke Flugzeugträger, sonstige Armada war da lange im Wasser vor Venezuela über Wochen und Monate, dass da irgendwas passieren würde, konnte man sich fast ausrechnen. Putin hatte aber noch im Oktober letzten Jahres ein 10-jähriges Verteidigungsabkommen mit Maduro, mit dem venezolanischen Präsidenten, abgeschlossen. Und Chinas Sondergesandter für Südamerika war 3 Stunden, bevor die Amerikaner Maduro abgeholt haben, noch bei Maduro. Und auf im russischen Fernsehen liefen die Bilder davon. Das hätten die ja nicht gemacht, wenn sie das irgendwie hätten kommen sehen. Das wäre gerade den Chinesen sicher viel zu riskant gewesen. Mhm. Wie konnte es sein, dass die dann offensichtlich doch Trump so unterschätzt haben?
Schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass die Chinesen ihn unterschätzt haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie das als Szenario gehabt haben, und ich würde jetzt mal unterstellen, dass sie gesagt haben, naja, wenn unser Sondergesandter da ist, dann werden die Amerikaner in dem Augenblick nicht angreifen. Wenn die Berichte stimmen, großes Wenn, das steht im Wall Street Journal drin, dass die Amerikaner den Einsatz schon früher geplant hatten, also um der Neujahrsnacht, das hat aber offensichtlich wie ein Wetterding nicht funktioniert, dann wäre der Sondergesandte Chinas zu spät gekommen. So, ne? Also das ist, ich glaube, das sind einfach so Contingencies, wo man einfach sagt, okay, kann passieren. Wenn der da ist, machen wir es nicht. Aber sobald der sozusagen im Flugzeug sitzt und raus ist, kommen wir rein. So, ich glaube, das ist, dass wie die Amerikaner es sich gedacht haben und wie die Chinesen, glaube ich, das auch als Option durchgeplant haben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's weiter mit der aktuellen Folge von Die Lage international. Als aufmerksame Podcast-Hörer wissen Sie, dass Podcasts mit Werbung unterstützt und finanziert werden. So auch unsere Lage international heute. Der Werbepartner ist Wechselpilot. Wechselpilot ist eine Webseite, die Ihnen hilft, im Dickicht der Energietarife den Überblick zu behalten. Und es passt ja ganz gut zu dem, was wir hier oft im Podcast besprechen. In Die Lage international versuchen wir, Ihnen einen Überblick über die oft unübersichtliche weltpolitische Lage zu geben. Und Wechselpilot steht für den Überblick bei Ihrer Strom- und Gasversorgung. Was die Weltlage für einen selbst bedeutet, das kann ja jeder und jede selbst gerade besonders dann gut nachvollziehen, wenn wieder die Monats- oder Jahresrechnung des Energieversorgers im Postfach ist. Wechselpilot sorgt dafür, dass man immer im besten Energietarif ist. Das Prinzip ist dabei ganz einfach: den Tarifrechner ausfüllen, und Wechselpilot schlägt dann für Ihren Wohnort 3 günstigere Tarife vor. Den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Und dann entscheiden Sie, ob und was Sie davon nehmen wollen. Wechselpilot übernimmt automatisch alles Weitere, auch die Kommunikation mit Ihrem alten und dem neuen Energieanbieter, wenn Sie sich für einen Wechsel entschieden haben. Der Clou dabei: das tut Wechselpilot nicht nur einmal, sondern jedes Jahr. Rechtzeitig bevor Ihr alter Vertrag ausläuft, schlägt Wechselpilot Ihnen wieder 3 bessere Tarife vor. Damit sind sie mit ihrem Energietarif nicht nur einmal, sondern dauerhaft günstig unterwegs. Von dem, was sie durch Wechselpilot sparen, geben sie als Servicegebühr 20% ab. So finanziert sich der Service und bleibt unabhängig. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es auch einen besonderen Vorteil. Mit dem Code LAGE bekommen Sie bei Ihrem ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.wechselpilot.com/, die Lage international. Nochmal www.wechselpilot.com/, So, und nun geht's weiter mit der aktuellen Folge.
So würde ich das, glaube ich, mal versuchen zu verstehen. Es ist ja auch, wie gesagt, das Ganze ist ja auch kein freundlicher Akt in Richtung China. Man haut nicht alles sozusagen mit einem Mal kaputt. Das ist, glaube ich, das, was man hier macht. Aber die USA suchen hier natürlich schon den Vorteil. Bei Putin sticht ins Auge, wenn man sozusagen mal umdreht, dass ein weiteres Mal jemand, dem Putin sozusagen geschworen hat, ihn zu unterstützen, abhanden gekommen ist. Genauso wie in Syrien Assad. Putin hat es noch nicht mal geschafft, Maduro hier noch rauszuholen, also ihm sozusagen Exil anzubieten, oder vielleicht hat er es ihm angeboten, aber er ist leider auf dem Weg dahin abhanden gekommen.
Langer Weg, ja.
Ja, genau, langer Weg.
Caracas nach Moskau.
Das heißt also, man könnte das böse interpretieren, und es ist auch gar nicht schlimm, das mal böse zu interpretieren, dass Moskaus Arm nicht mehr sehr weit reicht. Ne? Also wenn man sozusagen an die glorreichen Zeiten der Sowjetunion und die Kuba-Krise zurückdenkt, wo man ja in den Hinterhof der Amerikaner reingereicht hat, wenn wir das mal sozusagen vergleichen wollen. Und sozusagen die historische Größe ist ja ein Maßstab für Putin. Da muss man sagen, sorry, da ist jetzt aber gar nichts mehr gewesen. Ja, Putin hat das Ganze totgeschwiegen. Bislang ist es auch offensichtlich in den russischen Nachrichten überhaupt nicht erwähnt worden. Einfach weil es natürlich ein Ausdruck der Schwäche ist, der hier zutage gefördert wird. Also Putin ist nicht stärker als die Europäer. Vielleicht sogar noch schwächer als die Europäer, was den Einfluss auf die Amerikaner angeht, in diesem Zusammenhang zumindest.
Die Frage, die jetzt viele umtreibt, sicher auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, ist, was denn jetzt als nächstes noch, wenn jetzt das, was man sich nicht vorstellen konnte, ja da gerade passiert ist und gerade mit Blick auf Europa, wo stehen wir jetzt? Die Ehefrau von Trumps Staatschef im Weißen Haus, Stephen Miller, Katie heißt sie mit Vornamen, hat, glaube ich, gestern Abend oder heute Nacht deutscher Zeit, das geht auch gerade schon medial ziemlich rum, auf X eine Karte von Grönland gepostet in den Farben der amerikanischen Flagge. Und dazu das eine Wort soon, also bald. Müssen wir uns darauf einstellen, dass etwas Ähnliches demnächst gegenüber dem alliierten Dänemark mit Grönland passiert?
Ja, das würde ich machen. Ich meine, alles das, was die Amerikaner angefangen haben, und auch Grönland ist ja sozusagen nichts Überraschendes. Das hatte Trump ja schon in seiner ersten Amtszeit auf dem Schirm. Nichts wird vergessen, ne? Und deswegen habe ich auch eben so auf das Planvolle hingewiesen. Es hat den Plan gegeben. Die Amerikaner haben, glaube ich, erstmal getestet, auch als der Vizepräsident Vance nach Grönland geflogen ist, um mal zu testen, wieso die Stimmung ist. Okay, da hat er quasi die Torte ins Gesicht gekriegt und musste wieder nach Hause fliegen. Aber das war ein wichtiger Punkt für die, ne? Nach dem Motto, okay, die lassen sich nicht kaufen, also müssen wir es irgendwie anders machen. Und ich glaube, auf der Basis erarbeiten die Amerikaner Pläne, wie das funktionieren kann. Das wird nicht das Gleiche sein, ne? Also so ein Raid, so eine Kommandoaktion. Die Bedingungen sind völlig andere. Aber dass die Amerikaner morgen früh in Kopenhagen anrufen oder in Brüssel anrufen, wo alle NATO-Staaten sozusagen mal zusammensitzen und zu sagen, hier ist unser Angebot, wir beschützen euch weiter gegen die bösen Russen, aber dafür brauchen wir halt Grönland, um das sicherer zu machen. Würdet ihr da alle zustimmen? So, und dann gucken nämlich auf einmal alle auf Dänemark. Und ich glaube, dass es wird dann die Reaktion geben, die einen werden sagen, nein, auf keinen Fall. Die anderen werden erstmal nichts sagen und sagen, die Lage ist komplex. Und die dritte Gruppe wird sagen, das ist mir doch total egal. Hauptsache ist, ich habe gute Verhältnisse mit den Amerikanern. Und das wird unter den NATO-Staaten genauso sein. Und das ist die große Gefahr. Deswegen ist, jetzt komme ich auch nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Komplexität oder das Geschmeidige, mit dem europäische Staats- und Regierungschefs das zurzeit sozusagen versuchen, sich durchzulavieren, das hat eine Grenze. Genau an dem Punkt, wo es für uns auf einmal an die an die Wahrhaftigkeit unserer eigenen Worte geht. Ne? Also Artikel 5 der NATO, EU hast du nicht gesehen. Alles das, was sozusagen die hochgehaltenen europäischen Werte ausmacht, das könnte sehr bald, morgen früh um 8 Uhr, schon getestet werden. Oder heute um 12 oder wann auch immer. Und darauf sollte man sich immer noch einstellen. Was heißt, dass diese Art des Lavierens zum Ende kommt. Und man sollte jetzt schon einen Plan B haben, was man dann macht, wie man letztendlich die Trennung von den Amerikanern tatsächlich gut und geordnet vollzieht. Denn die wollen sich offensichtlich trennen oder, wir können es auch anders formulieren, diese Beziehung auf eine andere Ebene stellen.
Vielleicht letzte Frage, wenn für die Europäer, wie Sie es gerade beschrieben haben, die Uhr tickt in Richtung dieser Trennung. Tickt für Trump auch eine Uhr, weil er im November Midterm-Zwischenwahlen hat und eine Wählerschaft, die ihn zu entscheidenden Teilen auch deswegen gewählt hat, weil er versprochen hat, Dinge, wie er jetzt in Venezuela getan hat, genau nicht mehr zu machen?
Ja, das tickt auf alle Fälle. Und ich glaube, die Frage ist, wie er jetzt versucht, sozusagen Schadensbegrenzung zu machen. Also offensichtlich gibt es keine amerikanischen Truppen in Venezuela, auch wenn es jetzt schon wieder Andeutungen gegeben hat, das könnte nochmal passieren, dass man sozusagen nochmal vorbeikommt. Das ist aber, glaube ich, eher so eine Terror- und Schreckensgeschichte. Wenn es Trump gelingt, seiner Wählerbasis zu vermitteln, dass er das für die Amerikaner getan hat und dass es kein Krieg ist, sondern dass es sozusagen eine extraterritoriale Justizmission gewesen ist, so wie er das ja teilweise schon angedeutet hat, dann wird es einige im amerikanischen Lager geben, die sagen, okay, kaufe ich das, was kriege ich denn von dir dafür, wenn ich das jetzt so kaufe? So, das ist, glaube ich, das Ding. Und gleichzeitig lenkt es wiederum ab von den anderen großen Sorgen, die die Amerikaner letztendlich innenpolitisch haben, nämlich die Frage, wie haben sich eigentlich die Lebenskosten in den letzten Jahren verändert? Und jetzt haben wir auf einmal wieder so ein großes Thema, auf das wir auch drauf gucken, das wird aber eins unter vielen sein. Also ob das Trump das Genick bricht bei den Midterm-Elections, das weiß ich in der Tat nicht. Klar ist aber, dass, glaube ich, jetzt schon andere eben gucken und sagen, oh cool, wenn er das macht, dann macht er vielleicht auch andere Dinge. Das heißt also, auch da läuft die Uhr, ich will nicht sagen gegen ihn, aber es, glaube ich, es gibt ein neues Bewusstsein dafür, dass die Amerikaner noch mehr machen können und das sehr ernst meinen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Gasse.
Das war eine Spezialausgabe von Die Lage international nach der amerikanischen Militäroperation in Venezuela. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise, Fragen oder sonst Anregungen haben, schreiben Sie mir gern eine Mail an steffen.gassel@stern.de. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, eine gute Woche und bis bald.